Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Am Mikrofon Jessica Sturmberg. Guten Abend. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich ist in der K.O.-Phase. Wie ist sie fußballtaktisch zu bewerten und welche Teams überzeugen? Das ist gleich ein Thema bei uns. Der Männernachwuchs bestreitet heute bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino sein drittes Gruppenspiel und der Gegner ist Österreich, da schauen wir drauf. Wir schauen auch auf das laufende Basketballspiel in der Finalserie zwischen Bayern München und Alba Berlin. Da könnte es heute eine Entscheidung geben. Morgen auf jeden Fall entscheidet das Internationale Olympische Komitee über den Austragungsort der Winterspiele 2026, Mailand oder Stockholm. Wie sind die Bewerber in puncto Nachhaltigkeit einzuordnen? Auch das ein Thema. Vertrauen war das Thema auf dem Evangelischen Kirchentag. Selbstvertrauen, Vertrauen in die eigene Intuition ist heute das Thema bei uns im Gespräch mit Ex-Biathletin Magdalena Neuner. Das alles und was die Sportwelt sonst noch zu bewegen hat, heute in den kommenden 50 Minuten. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich läuft gerade das Spiel England gegen Kamerun und es steht 3:0 aktuell. Am Abend trifft dann noch Gastgeber Frankreich auf Brasilien. Das wird für den Gastgeber der erste richtige Härtetest. Die deutsche Mannschaft ist bereits in das Viertelfinale eingezogen. Christopher Klein über den Tag nach dem 3:0-Sieg gegen Nigeria.
Ein weiterer Sieg bei dieser WM und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg könnte vielleicht schon ein Häkchen auf ihrem Wunschzettel machen.
Wir haben das Ziel formuliert, dass wir uns auf jeden Fall für die Olympischen Spiele qualifizieren wollen möchten.
Der Einzug ins Halbfinale dürfte dafür reichen, denn es gibt 3 europäische Olympiatickets und der 4. Halbfinalteilnehmer wird wohl Topfavorit USA sein. Die Bundestrainerin denkt aber erstmal ans Viertelfinale. Morgen entscheidet sich, ob die Gegnerinnen aus Kanada oder Schweden kommen.
Für mich sind beide Gegner ein absolutes Spiel auf Augenhöhe. Da würde ich jetzt keinen auch favorisieren, sondern jetzt wirklich gut hinschauen, wie die zwei das machen. Und dann nehmen wir den, der kommt.
Unabhängig vom Gegner wird Martina Voss-Tecklenburg in der kommenden Woche in Rennes daran arbeiten, die eigene Mannschaft noch stabiler zu machen.
Ich finde, wir haben immer noch Momente und Phasen im Spiel, wo wir es zu kompliziert lösen wollen oder auch zu schnell lösen wollen. Und das ist sicherlich etwas, was wir noch viel besser machen können, also wirklich auch können. Wenn ich nicht das Vertrauen hätte, dass die Mannschaft das kann, dann würde ich das auch nicht einfordern.
Die DFB-Frauen haben sich ohne Frage während dieser WM schon gesteigert. Vor allem die Defensive ist Stück für Stück sicherer geworden, sagt Torhüterin Almut Schuld.
Da gibt es ja immer diese Sprüche, bei denen man Geld ins Phrasenschwein schmeißen muss. Und genauso gibt es auch einen, dass man sagt, Offensive gewinnt Spiele und eine gute Defensive gewinnt Meisterschaften bzw. Turniere. Und darauf bauen wir auf.
Nach 4 WM-Spielen haben Schuld und ihre Abwehr weiter kein einziges Gegentor kassiert. Und in der Offensive winkt die Rückkehr der verletzten Regisseurin Jennifer Marojan.
Sie kennen es vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung. Es gibt immer noch rege Diskussionen über die Qualität des Turniers, der Frauenteams und die Entwicklung generell im Frauenfußball. Und es werden auch immer wieder die Vergleiche zu den Männern gezogen. Vor der Sendung habe ich mit Philipp Eitzinger gesprochen, Kollege, der sich intensiv mit Fußball und Frauenfußball beschäftigt und den Blog Ballverliebt betreibt. Meine Frage an ihn, wie sehen Sie das, wenn wir etwa das Spiel von gestern Abend nehmen zwischen Norwegen und Australien? Das hatte Spannung und Tempo, 5:2 nach Elfmeterschießen.
Durchaus. Also man darf jetzt natürlich nicht anfangen, das mit dem Männerfußball zu vergleichen. Aber innerhalb des Mikrokosmos Frauenfußball glaube ich schon, dass es jetzt, wo die Vorrunde vorbei ist und wo viele von diesen Außenseiterteams eben nicht mehr dabei sind, dass die Spiele tendenziell eher offener werden, vor allem wenn mal das erste Tor gefallen ist. Also solange es 0-0 steht, wird es wahrscheinlich bei vielen Spielen weiterhin so sein, dass eher mal die Vorsicht regiert. Aber das hat man dann auch gestern gesehen, gerade bei dem Spiel Australien gegen Norwegen, als dann Norwegen in Führung gegangen ist. Da war schon Australien gezwungen, mehr zu machen. Und ich glaube, dass wir solche Spiele jetzt eher häufiger sehen werden als noch in der Vorrunde, wo eben Teams wie eben Chile, die sich viel hinten reingestellt haben, Jamaika auch nicht mehr dabei sind. Wo es jetzt dann doch wirklich um alles geht und es gibt halt jetzt keine zweiten Chancen mehr.
Wenn wir jetzt mal auf die Favoriten schauen, also USA, England, Frankreich ist natürlich von Anfang an schon einer der Titelfavoriten auch gewesen. Jetzt haben wir die beiden Gruppen, die sich dahingehend aufteilen, dass wir einen sehr starken oberen Baum haben und einen, naja, etwas leichteren, wenn man das so sagen darf, in dem sich auch Deutschland einsortiert und dadurch auch möglicherweise auch ganz gute Chancen hat, unter die besten 4 zu kommen, was natürlich dann auch einhergeht mit der Olympia-Qualifikation. Was sind jetzt für Sie die Teams, die es ins Halbfinale machen werden?
Also es ist natürlich relativ böse, wenn man das bedenkt, dass die USA jetzt schon gegen Spanien spielen und dann der Sieg aus diesem Spiel sehr wahrscheinlich gegen Frankreich spielen wird. Also das sind zwei, wenn nicht sogar drei Teams, die man vor dem Turnier absolut im Halbfinale gesehen hat. Wie stark die USA wirklich sind, das kann man jetzt eigentlich, glaube ich, nach dieser Vorrunde auch nicht wirklich bewerten, weil sie einfach maßlos unterfordert waren. Es wird auf jeden Fall das Spiel gegen Spanien jetzt mal ein erster richtiger Tester werden. Spätestens dann gegen Frankreich wird man sehen, wie gut die USA wirklich ist und wie gut auch Frankreich wirklich ist. Ich glaube, dass England relativ gute Chancen hat, auch ins Halbfinale zu kommen, vor allem jetzt, wo sich Australien verabschiedet hat. Ich glaube, dass das norwegische Team in seiner Spielweise auch den Engländern womöglich besser entgegenkommen könnte als das australische. In dem anderen glaube ich schon, dass Deutschland und die Niederlande die besten Chancen haben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das japanische Team die Erwartungen bis jetzt noch überhaupt nicht erfüllt hat. Das ist alles sehr zurückhaltend. Doch Kanada ist ein Team, das ist sehr flexibel und auch defensiv sehr stark. Aber ich glaube, dass da die individuelle Qualität mit Niederlanden, mit Deutschland nicht ganz mithalten wird können. Natürlich an einem Tag ist alles möglich, aber wenn ich wetten müsste, wer diesem Turnierast das Halbfinale spielt, dann würde ich sagen, es werden die Niederlande und das DFB-Team sein.
Wenn wir insgesamt nochmal auf alle Teams schauen und auch mal zuschauen, wer ist denn jetzt eigentlich in dieser K.O.-Phase qualifiziert, auch nehmen wir mal noch die mit rein, die gestern schon ausgeschieden sind. Dann haben wir 8 europäische Teams, 2 asiatische Teams, 2-mal Afrika vertreten und Australien. Ist das für Sie ein Bild, was den Frauenfußball in der Welt international leistungsgerecht abbildet?
Ich würde sagen, wahrscheinlich hat Afrika einen Vertreter zu viel im Halbfinale für das, was die Stärke der Teams dann wirklich angeht. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass das eine faire Repräsentation ist von dem, wie sich die Frauenfußballwelt im Moment darstellt, also mit dem Zentrum, mit Masse natürlich ganz, ganz klar in Europa. Und für das, was in Europa an Klasse vorhanden ist, sind die 8 Startplätze plus Gastgeber wahrscheinlich doch zu wenig. Aber ich würde schon sagen, also diese Aufteilung ist mehr oder weniger das, wie die Frauenfußballwelt immer mehr aussieht, ja.
Also es gibt ja viele Ligen, die mittlerweile deutlich professioneller aufgestellt sind als noch vor ein paar Jahren. Dadurch ist ja auch das deutsche Team nicht mehr so ganz vorne mit dabei, wenn man die Favoriten nennt, ja. Weil eben andere Ligen aufgeholt haben. Es ist sogar mittlerweile so, dass sie eigentlich die deutsche Bundesliga überholen, was das Thema Professionalität, Einbindung in professionelle Strukturen in Männerteams betrifft. Also merken Sie das bei dieser Weltmeisterschaft, dass es athletischer und physischer wird?
Ja, das ist gar keine Frage. Das ist auf jeden Fall so. Vor allem merkt man das auch daran, dass es mehr Teams gibt als in der Vergangenheit, die sich realistische Hoffnungen auf ein Viertelfinale oder gar ein Halbfinale machen können. Also das sind ja in diesem Fall bei diesem Turnier ja jetzt schon fast ein Dutzend oder mehr gewesen im Vorfeld des Turniers, von denen man durchaus sagen hätte können, ja, die im Halbfinale, das kann man sich vorstellen. Das war in den vergangenen Turnieren, waren das selten mehr als 4, 5 oder maximal 6. Und alleine da merkt man schon, dass in vielen Ländern die Arbeit sehr viel professioneller wird und auch die Athletik besser wird. Das ist gar keine Frage, das ist ganz sicher so, ja.
Im Grunde muss sich eigentlich der DFB anstrengen oder auch die Deutsche Liga anstrengen, damit sie da nicht abgehängt wird. Sehen Sie das auch so?
Absolut, absolut. Das ist zum einen natürlich sportlich, wobei ich glaube, dass die Liga, so wie sie sich sportlich darstellt, in der Breite immer noch sicherlich zu den besten 3 in Europa gehört. Wo die Liga und der DFB auf jeden Fall was machen müssen, das ist in puncto Vermarktung. Da sind andere europäische Länder links und rechts am DFB und an der deutschen Frauenfußball-Bundesliga vorbeigezogen. Da muss ich mir nur anschauen, was in England los ist, was in Spanien los ist, jetzt auch in Italien. Und da passiert in Deutschland sehr, sehr wenig. Das sieht man schon alleine auch daran, dass die Mannschaft mit dem höchsten Zuschauerschnitt, das ist Wolfsburg, die liegen ungefähr bei 1500 Zusehern pro Partie. Da hat man deutlich das Nachsehen, was das angeht, gegenüber anderen Ländern mittlerweile. Und auch was die mediale Präsenz angeht, da ist sehr, sehr viel Luft nach oben. Da habe ich den Eindruck, da hat man sich nach der Heim-WM 2011 sehr lange, wahrscheinlich zu lange, so ein bisschen selbst auf die Schulter geklopft und der DFB und die deutsche Frauenfußball-Bundesliga da auf jeden Fall ein bisschen stehen geblieben sind.
Philipp Eitzinger, Betreiber des Fußballblogs Ballverliebt, mit einem kleinen Zwischenfazit zu der Fußballweltmeisterschaft in Frankreich. Und wir schauen gleich zum Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft in München. Gerade läuft Spiel 3. Florian Hecht, wie steht es inzwischen? Bayern München und Alba Berlin.
Inzwischen hat Alba die Nase vorne, aber sowas von 44 zu 58 aus Sicht der Heimmannschaft des deutschen Meisters FC Bayern Basketball, der hier überhaupt keine Chance hat, momentan das Spiel irgendwie in den Griff zu bekommen. Zur Halbzeit schon 14 Punkte Vorsprung für die Gäste. Danach kamen die Bayern raus, konnten den Vorsprung bzw. den Rückstand halbieren. Aber die Berliner finden immer wieder eine Lösung. Besonders Peyton Siever, ihr US-Amerikaner, mit 7 Punkten allein schon in dieser zweiten Hälfte. Momentan Foulspiel an Danilo Bartel, dem Center der Münchner. Was es noch zu bemerken gibt, außer der guten Leistung der Berliner, der schwachen Leistung der Münchner, ist eine Schiedsrichterleistung, die man in so einem Finale nicht unbedingt gebrauchen kann. Leidtragende sind beide Mannschaften. Die Berliner allerdings momentan auf der Siegerstraße, führen deutlich in München.
Florian Hecht, vielen Dank, live aus München. Und da scheint es so zu sein, dass Alba Berlin aufrücken kann. Das heißt, momentan führen die Bayern noch mit 2:0. Und wenn Alba gewinnt, dann wäre es in der Finalserie 2:1. Eine gute Woche vor Beginn des nächsten Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon war heute das Finale beim Rasenturnier in Halle. Und gewonnen hat einer, ja, der gerne nach Halle kommt und dort schon Rekordsieger ist.
Was für ein herrliches Bild in Halle bei strahlendem Sonnenschein vor knapp 12.000 Zuschauern reißt Roger Federer zum 10. Mal die Hände in die Höhe. Er gewinnt sein Rekordfinale in Ostwestfalen, diesmal 7:6 und 6:1 gegen den Belgier David Goffin, der 37-Jährige aus Basel. Er schreibt immer neue Rekorde und er ist fitter denn je. In 1 Stunde 23 Minuten hat er gewonnen in 2 Sätzen. Glückwunsch, Roger Federer.
Berichtet Stefan Kausen. In der Formel 1 war heute der 8. Lauf in Le Castellet, der große Preis von Frankreich. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel und sein Team werden wohl bald ihre Titelambitionen erneut an den Nagel hängen müssen. Volker Hirt.
8. Sieg im 8. Rennen und wieder war es ein Doppelsieg, der 6. der Saison, überlegen wie nie. Mercedes dominiert die Formel 1 und hängt die Konkurrenz immer weiter ab. Lewis Hamilton holt einen nie gefährdeten Start-Zielsieg vor dem Teamkollegen Valtteri Bottas. Bis der erste Ferrari ins Ziel kommt, vergehen fast 20 Sekunden und es war nicht der mit Vettel im Cockpit. Leclerc, sein Teamkollege, wird Dritter. Vettel holte mit Platz 5 das Maximum. Ein erneut frustrierendes Wochenende für Ferrari, die bei allen verzweifelten Versuchen kein Rezept gegen Mercedes finden.
Beim Golfturnier in München Eichenried gingen die Starter heute auf ihre letzte Runde. Und nachdem der frühere Weltranglistenerste Martin Kaymer gestern einen schlechten Tag erwischt hatte, waren seine Chancen auf den Sieg nur noch minimalst. Taufik Khalil.
Andrea Pavan ist der Sieger der 31. BMW International Open. Dafür musste der Italiener allerdings mächtig Überstunden leisten, denn die Entscheidung über den Turniersieg fiel erst nach einem Stechen gegen Matthew Fitzpatrick aus England am 2. Extraloch. Nach 72 gespielten Löchern lagen die beiden Finalisten noch schlaggleich bei 15 Schlägen unter dem Platzstandard gemeinsam in Führung. Für Deutschlands besten Golfer Martin Kaymer war es dann doch noch ein halbwegs versöhnliches Ende. Der 34-jährige Münchensieger von 2008 hatte das Turnier nach 2 Tagen noch klar angeführt, gestern dann aber alle Chancen auf den Sieg eingebüßt. Heute dann noch einmal richtig gutes Golf und Platz 16 mit 5 Schlägen Rückstand auf den Sieger.
Das Internationale Olympische Komitee hat heute sein neues Hauptquartier in Lausanne eingeweiht. Auf den Tag genau 125 Jahre nach Gründung des IOC. Fast 130 Millionen Euro hat der Neubau direkt am Genfer See gekostet. In Lausanne wird morgen auch bei der 134. Session die Winterspiele für das Jahr 2026 vergeben. Es stehen mit Mailand oder Stockholm 2 europäische Städte aus demokratischen Ländern zur Wahl. Über die Stimmung in diesen Städten und ihre Schwerpunkte der Bewerbung wollen wir jetzt blicken und wir fangen an mit Stockholm. Carsten Schmiester.
Amanda Lind ist Schwedens Sportministerin und sie darf die Hoffnung natürlich nie aufgeben.
Wir sehen ja, dass es wäre väldigt positiv für Sverige, om det skulle bli ett olympiskt spel. Det är väldigt spännande med.
Es wäre wirklich gut für Schweden, wenn das mit den Olympischen Spielen klappen würde. Die neuen Pläne für nachhaltige Spiele ohne protzige Neubauten finde ich spannend. Außerdem würde es die Lust an der Bewegung und am Sport enorm fördern.
För rörelse och också för hela vår idrottsrörelse ett lyft.
Wenn diese Lust in Schweden überhaupt noch zu fördern ist. Die Leute hier haben Spaß am Sport, vor allem allem am Wintersport. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass sie die Olympischen Winterspiele im Land haben wollen. Nach neuesten Umfragen stehen nur 34% hinter der Bewerbung. 37% sind strikt dagegen. Dem Rest ist es egal. Nicht die beste Werbung, das gibt selbst Gunilla Lindberg zu. Sie ist Generalsekretärin des schwedischen Olympischen Komitees, SOK. Die Unterstützung der Bevölkerung könnte besser sein. In Italien sind stolze 80% dafür. Aber wir Schweden sind ja immer abwartend. Wenn wir dann den Zuschlag haben, sind plötzlich alle dafür. Das mag bei den letzten Olympischen Spielen so gewesen sein, im Sommer 1912. Lange her. Die erneute, übrigens erfolglose Bewerbung um die Sommerspiele 2004 stand dann schon gegen den erklärten Willen einer Mehrheit der Bevölkerung. Aus dem Rennen um die Winterspiele 2022 sind die Schweden dann sogar vorzeitig ausgestiegen. Angst vor zu hohen Kosten. Und auch jetzt geht es wieder ums Geld. Um mehr als 1,2 Milliarden Euro. Das SOK hat für Stockholm, Ore, Falun und das lettische Sigulda dabei eine 90-prozentige Finanzierung aus privaten Mitteln kalkuliert, sich laut IOC aber auch auf unverbindliche Zusagen gestützt. Stockholm wurde deshalb nur Tage vor der Entscheidung aufgefordert, die Bewerbung nachzubessern und genauere Angaben zu staatlichen Garantien zu machen. Das hat in Schweden zu einigem Stirnrunzeln geführt und zu bestenfalls nur noch gedämpftem Optimismus, was den Erfolg der Bewerbung angeht. Das sagt Alexander Lundholm aus Sveriges Radios Sportredaktion. Man hat auf die Kritik mit Verwunderung reagiert, weil das IOC doch an der Aufstellung des Budgets beteiligt war und jetzt im Nachhinein Schweden beschuldigt, bei der Berechnung möglicher Sponsoreneinnahmen übertrieben zu haben. Laut IOC kann Schweden nur 200 Millionen Dollar an Einnahmen garantieren, statt der angegebenen 300 Millionen. Ein mutmaßliches Loch in der Kalkulation. Dazu mäßige Begeisterung in der Bevölkerung und eine Politik, die das Projekt zwar offiziell toll findet, aber nicht wirklich dafür zahlen will. Das könnte schiefgehen.
Soweit alles Wichtige zur Bewerbung von Stockholm. Mailand ist der Konkurrent. Und wie es dort atmosphärisch um die Bewerbung steht, dazu Jörg Seiselberg.
Am Tiber, gleich neben dem Olympiastadion in Rom, liegt der Sitz des Nationalen Olympischen Komitees. Giovanni Malagor, Chef des italienischen NOK und Gesicht der Olympiabewerbung Mailand Cortina, empfängt in einem Raum, in dem Dutzende Fackeln ausgestellt sind, mit denen das olympische Feuer in den vergangenen Jahrzehnten an die Austragungsorte gebracht wurde. Ja, sagt Malagor mit einem freundlichen Schmunzeln, er sei optimistisch, dass das Ziel der Flamme 2026 Mailand sein wird. Weil wir meiner Meinung nach ein Bewerbungsdossier zusammengestellt haben, das überzeugend ist, mutig und gleichzeitig innovativ. Und vor allem grün. Mailand Cortina empfiehlt sich als Musterschüler im Umsetzen der neuen Olympischen Agenda 2020. Keine Kostenexplosion, keine Umweltzerstörung, keine sozialen Ungerechtigkeiten. Im Vergleich zu den vergangenen beiden Winterspielen wollen die Italiener ein Fünftel weniger ausgeben. Inhaltlich, so Malagor, seien die beiden wichtigsten Leitlinien
Sustainabilität,
Nachhaltigkeit, Rücksicht nehmen auf die Umwelt. Die wenigen Bauten, die neu errichtet werden, wie die Eishalle in Mailand oder die Bobbahn, werden in jedem Fall unabhängig von den Olympischen Spielen gebaut. Darüber hinaus sind über 80% der Anlagen bereits fertig. Es werden nicht Bauten realisiert, nur weil du die Olympischen Spiele hast. Das ist fundamental. Und darauf sind Malagor und Co. in ihrer Bewerbung besonders stolz. Die Anlagen, mit denen sich Mailand und Cortina bewerben, besäßen, wie es heißt, ikonische Strahlkraft im Wintersport. Die alpinen Skipisten in Cortina d'Ampezzo und Bormio, die Biathlonstrecke in Antholz, die Skisprungschanze in Predazzo. Orte, die jedem Wintersportfan ein Begriff sind. Was den Italienern auf die Füße fallen könnte, ist ihre vielleicht zu große Siegesgewissheit vor der IOC-Vollversammlung. Luca Zaia beispielsweise, der Präsident der Region Venetien, zu der Cortina gehört, kann sich ein Scheitern nicht vorstellen. Wenn ich die Bewerbung sehe, wenn ich unsere Anlagen sehe, hätte ich als Mitglied des IOC Schwierigkeiten, dazu Nein zu sagen. Politisch gibt es in Italien breite Rückendeckung für die Bewerbung. Mailands Bürgermeister von der oppositionellen Demokratischen Partei und die populistische Regierung mit der rechten Liga in Rom ziehen für Mailand Cortina gemeinsam an einem Strang. Und, darauf ist NOK-Präsident Malagor stolz, es gibt große Unterstützung in der Bevölkerung. Hier verzeichnen wir einen absoluten Rekord, der ein besonderes Plus unserer Bewerbung ist. Eine Erhebung des IOC zeigt, dass 83% der Italiener die Spiele wollen. In Mailand sind es sogar 87%.
Beide Bewerber, Stockholm und Mailand, betonen das Thema Nachhaltigkeit in ihrer Bewerbung. Und das ist angesichts der weltweiten Klimaproteste auch das ganz große Thema. Wie sind die beiden Bewerbungen aber tatsächlich in diesem Punkt einzuordnen? Darüber habe ich mit Henning Wils gesprochen, Direktor für Kreislaufwirtschaft beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und meine Frage an ihn: Welche Bewerbung überzeugt Sie in diesem Punkt mehr?
Also ich glaube, wenn man sich die beiden Konzepte anguckt, dann ist auf dem Papier die Stockholmer Bewerbung wahrscheinlich noch eine Ecke ambitionierter. Da wird halt 100% Recycling versprochen, da werden 115% Klimakompensation, also Klimapositivität versprochen. Wenn man dann guckt, sozusagen, wo werden die neuen Anlagen gebaut, dann sieht man, dass halt auch Stockholm da, glaube ich, die größeren Probleme hat. Also das Biathlonstadion wahrscheinlich in einer sehr sensiblen Gegend gebaut werden sollen. Aber man muss sagen, im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Jahren hatten, sind es beides extrem ambitionierte Konzepte.
Sie haben es gerade schon erwähnt, klimapositive Spiele. Das hat auch der Chef der Stockholmer Bewerbung, Richard Brisius, bei uns schon im Programm kürzlich erläutert. Klimapositiv, kann das tatsächlich sein?
Naja, also die Idee ist, man guckt, wie viel CO2-Emissionen werden denn tatsächlich verursacht durch die Spiele selber, durch die Besucher und kompensiert dann mehr, als da tatsächlich entstehen. Das heißt, man bezahlt Geld, um anderswo irgendwo Regenwald aufzuforsten und somit dann tatsächlich einen Beitrag zu leisten. Das sagt jetzt für mich relativ wenig darüber aus, wie ambitioniert das System selber vor Ort ist. Es ist halt immer bei diesen Kompensationszahlungen, wenn man böse ist, ist es halt auch eine Form von Ablasshandel.
Also eigentlich kauft man sich so ein bisschen davon frei, dass man ja doch CO2 emittiert und dass man eben mitnichten klimaneutral oder sogar positiv ist.
Genau, auf der anderen Seite hat man dadurch natürlich einen erheblichen finanziellen Anreiz, auch wirklich überall zu gucken, wo kann man CO2 einsparen, ne? Also wenn man wirklich so viel Geld dann dafür bezahlen muss. Und da versprechen die Stockholmer halt auch jede Menge. Wir haben es halt mit einem Land zu tun, das wirklich auch auf nationaler Ebene sehr ambitionierte Klimastrategien hat, also deutlich über das hinausgehend, was wir in Deutschland haben. Insofern passt das da auch zum Gesamtsetting in Schweden.
Bei Olympischen Spielen ist ja ein ganz großer Faktor, wie viele Sportstätten sind schon da, was muss noch alles gebaut werden. Bei dem Thema Nachhaltigkeit, geben Sie uns mal ein Gefühl dafür. Ist das die Frage, wie viele Sportstätten schon da sind, wie viel macht das denn überhaupt in dieser ganzen Frage aus?
Kommt natürlich immer sehr darauf an, sozusagen, ne, welche Umweltkategorien möchte man sich angucken, Klima, Ressourcen. Aber das sind tatsächlich die zwei großen Blöcke. Das ist der Verkehr und es sind die Gebäude. Und beide sind, je nach Indikator, aber irgendwo ein Drittel. Das heißt, das sind die Themen, wo man wirklich darüber entscheidet, wie nachhaltig sind solche Spiele.
Und wenn Sie jetzt beide beraten könnten, was würden Sie denn da jeweils Stockholm oder Mailand in Bezug auf Klimaneutralität raten?
Also, wenn ich Berater wäre, was ein Traumjob wäre, dann ist mit Sicherheit, glaube ich, eher die Frage, wie kriegt man sichergestellt, dass diese ambitionierten Konzepte tatsächlich auch umgesetzt werden. Stockholm hat da so einen externen Beraterkreis angekündigt, der wirklich dann im Detail schauen soll, ob das, was man jetzt verspricht in der Bewerbungsphase, nachher auch Praxis wird. Denn wenn wir uns die letzten Olympischen Spiele angucken, die hatten alle sehr ambitionierte Programme. Das ist ein Thema Nachhaltigkeit, ist dann leider eins, das relativ schnell hinten rüberfällt, wenn die Kosten irgendwo steigen und wenn dann gespart werden soll.
Genau das ist mir der Punkt. Es wird immer sehr viel versprochen und am Ende wird es doch nicht eingehalten. Wie wichtig ist das denn, dass gerade solche Großveranstaltungen eben die Versprechen an der Stelle halten?
Also für mich steht da auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit des IOC halt auf dem Spiel. Ne? Man hat mit dieser Agenda 2020 jetzt den Versuch unternommen zu sagen, es muss nicht immer diese gigantischen Spiele sein. Es ist möglich, möglichst viele bestehende Anlagen zu nutzen. Und wenn jetzt diese beiden europäischen Kandidaten das Thema tatsächlich vernachlässigen würden, dann wird das, glaube ich, Konsequenzen haben auf ganz viele lokale Debatten, sozusagen, ob man wirklich Ausrichterstadt für Olympische Spiele werden möchte. Und da sehen wir ja auch in Deutschland das große Ausmaß an Skepsis in der Bevölkerung. Ich glaube, wenn das IOC wirklich da neue Impulse setzen möchte, dann darf man diesen Kredit an Glaubwürdigkeit bei diesen beiden Städten auf keinen Fall verspielen. Sonst werden wir kaum noch die Situation haben, dass tatsächlich mehrere Städte darum konkurrieren. Und dann wird auch, glaube ich, irgendwann das Interesse der Zuschauer sagen, wirklich beeinträchtigt, wenn man sieht, da wird ganz viel versprochen, eingehalten wird nichts. Das haben schon andere Industrien in Deutschland sehr leidvoll erfahren müssen, wie ernst die Leute das Thema mittlerweile nehmen.
Sind die Winterspiele 2026 ein Schritt vorwärts in Sachen Klimaeinschätzungen? Waren das dazu von Henning Wils vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und einen Tag vor der Entscheidung Mailand oder Stockholm feiert heute das Internationale Olympische Komitee sein 125-jähriges Bestehen. Die Geschichte, Bedeutung, was in diesen 125 Jahren erreicht und nicht erreicht wurde, das ist auch das Thema in unserem Sportgespräch. Zu Gast der Sportökonom Wolfgang Menning und der Sporthistoriker Christian Wacker.
Es ist schon noch dieses stärker, weiter, höher eine wichtige Komponente. Aber, und das muss man schon auch sagen, immer unter fairen Bedingungen. Und dazu gehört also natürlich Dopingfreiheit, Korruptionsfreiheit. Und ganz wichtig, und da ist das IOC, glaube ich, wirklich vorbildlich, ohne jegliche Diskriminierung. Nach der Hautfarbe oder Ähnliches, da ist die olympische Familie viel weiter als alle anderen.
Ich fand es bemerkenswert, dass es also einer kleinen Gruppe von Menschen vor 125 Jahren gelungen ist, also diese Ideale bereits zu formulieren. In einer Zeit, in der Kolonialismus eine große Rolle spielte, in der ein Rassismus gesellschaftlich durchaus anerkannt war. Das zeigt letztlich auch, wie aktuell die Ideen eines Pierre de Coubertin waren.
Mehr von Sportökonom Wolfgang Menning und Sporthistoriker Christian Wacker zu 125 Jahre IOC dann heute Abend um 23.30 Uhr. Und inzwischen ist Abpfiff im Spiel England gegen Kamerun bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. 3:0 haben die Engländerinnen gewonnen. Heute ist der 34. evangelische Kirchentag zu Ende gegangen. Es gab dieses Mal ein Zentrum Sport, das heißt eine ganze Veranstaltungsreihe zu Sport und Kirche. Unter dem Oberthema Was für ein Vertrauen. Und in diesem Rahmen war auch Ex-Biathletin Magdalena Neuner, zweifache Olympiasiegerin und zwölffache Weltmeisterin zu Gast. Und sie sprach über das Thema Vertrauen, Vertrauen in sich selbst, in die eigene Intuition. Bei ihr war es ja vor allem die Entscheidung, schon mit 25 Jahren die aktive Karriere zu beenden, obwohl sie zu dem Zeitpunkt ganz in der Blüte stand. Und vor der Sendung habe ich mit Magdalena Neuner darüber gesprochen und sie zunächst gefragt. Sie haben erzählt, was sich viele nicht so vorstellen können, aber dass es ihnen gar nicht so gut ging nach den Goldmedaillen. Wussten Sie damals in dem Moment schon, warum das so war?
Nee, also in dem Moment nicht immer gleich. Also da braucht man dann immer erstmal eine Zeit lang und es ist ja auch oft so ein schleichender Prozess, also warum es einem nicht gut geht. Und das hatte immer mal so unterschiedliche Gründe. Also am Anfang war es für mich natürlich erstmal schwierig, mit dem Druck umzugehen. Plötzlich war die große Aufmerksamkeit da, die Leute haben sich so auf mich gestürzt und ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Also mein altes Leben war sozusagen erstmal so ein bisschen weg und das war so das erste Mal, wo ich ein bisschen gehadert habe mit dem Ganzen, wo es mir eben nicht so gut ging. Ich hatte immer das Glück, dass ich Hilfe bekommen habe von außen und dass es Menschen gegeben hat, die mich da sehr begleitet haben und die mir da auch einfach die Stütze waren. Und mein Mentaltrainer, mit dem ich jetzt seit 12 Jahren schon zusammenarbeite, der hat da eine sehr gute Art, solche Dinge anzusprechen. Und ich habe immer selber herausgefunden, warum es mir nicht gut geht und habe immer selber gute Lösungen gefunden mit seiner Hilfe. Also er hat mich nie dazu gedrängt oder mir gesagt, warum es so ist, sondern hat mich immer selbst darauf kommen lassen. Und da lernt man dann auch wahnsinnig viel in diesen Situationen. Und es gab natürlich auch immer später immer mal wieder Situationen. Also ich hatte leider schlechte Erfahrungen mit Stalkern, mit Menschen, die mich bedrängt oder bedroht haben. Dann gab es einfach auch mal ein Jahr, wo ich Motivationsprobleme hatte, wo das Energielevel einfach auch so ein bisschen bei Null war. Und ich habe es immer wieder geschafft, mich dank vieler Menschen, die mich da unterstützt haben, da rauszukämpfen.
Es haben sich sehr, sehr viele damals, als sie ihre Karriere im Alter von 25 aufgehört haben, haben sich so viele gewundert. Und dann ist natürlich auch der Druck von vielen, die auch gerne noch weiter gesehen hätten, also die Fans, der Verband, auch viele Medien. Und dann aber zu sagen, nein, das ist jetzt der Punkt, aufzuhören. Jetzt gibt es ein bisschen Abstand zu dieser Entscheidung. Und ich glaube, dass viele das inzwischen auch vielleicht anders sehen. Nehmen Sie das auch so wahr, als auch Feedback, als sozusagen Langzeitfeedback?
Ja, also definitiv. Es ist so, dass ich jetzt immer wieder angesprochen werde von Fans, die sagen, naja, damals haben wir es nicht verstanden, aber jetzt mittlerweile können wir ihre Entscheidung absolut nachvollziehen und bewundern sie sehr dafür, dass sie das damals so durchgezogen haben, auch mit dieser Konsequenz. Also damals war es wirklich nicht einfach, weil ich glaube, 90% aller Menschen, also egal ob das Verband oder auch sogar vielleicht nähere Freunde, Bekannte waren, Familie und natürlich auch die Fangemeinde, die hatten, glaube ich, erstmal nicht unbedingt Verständnis dafür. Es war nicht einfach, aber ich wusste einfach trotzdem, dass die Entscheidung richtig für mich ist. Und jetzt hat sich es eigentlich komplett gewendet. Also alle, die ich treffe, die mit mir darüber sprechen, bewundern mich eigentlich dafür, dass ich diesen Schritt in so jungen Jahren gewagt habe. Und ich glaube, dass vielleicht auch bei vielen die Angst da war, dass ich danach irgendwie in ein Loch fallen könnte oder dass ich vielleicht nicht weiß, was ich mit meinem Leben danach anfangen soll. Und jetzt so 7 Jahre später, glaube ich, sieht man schon, dass mein Leben weitergegangen ist und dass die Pläne, die ich hatte und die Ziele, die ich mir vorgenommen habe, ja, Wirklichkeit geworden sind. Und ich glaube, dass es auch viele Menschen motiviert, eben auch so zu denken. Also ich habe jetzt erst letzte Woche von Laura Dallmayr, die auch jetzt mit 25 ihre erfolgreiche Karriere beendet hat, eine ganz liebe Karte geschickt bekommen, wo sie mir dafür gedankt hat, dass ich für sie Inspiration war und dass sie eben sich durch dieses Vorbild auch getraut hat, diesen Weg zu gehen. Und das bestätigt mich schon auch darin, dass ich erstens nicht die Einzige bin, die auch eben diese Gefühle hatte und dass ich vielleicht auch so ein bisschen was an andere Generationen weitergeben konnte und kann, dass man eben nicht immer nur rationale Entscheidungen treffen muss, sondern dass es schon auch mal wichtig ist, auf sein Gefühl zu hören.
Gerade dann, in dem Moment, wo Sie darauf vertraut haben, ist möglicherweise auch genau das eingetreten, was vielleicht vielen Sportlern dann in einer späteren Phase einer Karriere deutlich schwerer fällt. Weil man sagt immer, man soll Schluss machen, wenn es am schönsten ist. Aber wann weiß man, wann es am schönsten ist? Ja,
also, das ist schwer zu sagen.
Eben. Ja. Und dann ist natürlich auch, und darunter leiden ja sehr viele Sportler, dass der Punkt, der Übergang von der aktiven Karriere in das Leben danach sehr, sehr schwer fällt und sehr viele in ein Loch fallen. Sind Sie dann damals trotzdem noch in ein Loch gefallen oder war das dadurch besser aufgefangen?
Also ich war super total im Reinen mit mir, mit dieser Entscheidung. Und ich kann mich noch erinnern, ganz kurz nachdem ich aufgehört habe, bin ich morgens aufgewacht und habe gemerkt, wie schön das ist, wenn man nicht diesen täglichen Druck hat. Und es ist mir als Sportler eigentlich nie so richtig aufgefallen, aber danach habe ich immer wieder gedacht, es ist schon ein sehr krasses Leben, was man da führt als Leistungssportler. Und von daher war es für mich eigentlich eher noch besser, als ich es mir vorher vorgestellt hatte. Also dieses Loch habe ich jetzt bei mir so nie gefühlt oder habe nie das Gefühl gehabt, das wäre nicht richtig gewesen, also zu keinem Zeitpunkt. Und ich habe wirklich auch zum Beispiel Sport machen danach so genossen, einfach mal rauszugehen, ohne auf die Uhr schauen zu müssen, ohne irgendwie einen Trainingsplan zu haben und irgendwas absolvieren zu müssen oder zu wissen, dass man für einen bestimmten Wettkampf trainieren muss. Und ich fand das unheimlich befreiend. Und ich fand es auch wahnsinnig spannend, die Dinge, die ich dann probiert habe und gemacht habe. Also ich war wirklich viel unterwegs in der Zeit danach und habe so viele interessante Menschen kennengelernt. Also wirklich ganz viel gemacht, bin ein sehr neugieriger Mensch. Und natürlich war auch der Wunsch nach Kindern, nach Familie irgendwann schon relativ präsent. Und mein Mann und ich waren uns da sehr einig und sicher, dass wir jetzt den nächsten Schritt in unserem Leben machen wollen. Und für mich war das alles so zur richtigen Zeit. Und ich glaube, es muss natürlich jeder für sich selber immer wissen, wann da der richtige Zeitpunkt ist. Und jeder Sportler tickt auch da ein bisschen anders. Aber dieses Loch, was manche so empfinden danach, also dass irgendwas fehlt, vielleicht ein gewisser Adrenalinkick oder dieser Erfolg, dieses auf dem Treppchen stehen, das hat mir nie gefehlt. Und ich weiß nicht, ich glaube, für viele ist es schwer vorstellbar, wie sich das anfühlt, eine Goldmedaille bei einer Weltmeisterschaft zu gewinnen oder bei Olympischen Spielen. Aber es ist natürlich in dem Moment, wo es passiert und auch so die Stunden danach wahnsinnig toll und man lässt sich feiern und es ist einfach großartig und man wird dafür belohnt, dass man wahnsinnig viel da reingesteckt hat. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass man am nächsten Tag aufwacht und weiß, okay, heute ist der nächste Wettkampf, alles fängt wieder bei Null an. Also es ist ein sehr kurzer Erfolg irgendwie. Natürlich später, es schwingt nach und man hat diese Erfolge und die bleiben immer bestehen. Es ist aber trotzdem anders. Also man muss sich immer wieder aufs Neue beweisen. Selbst wenn man was gewonnen hat, schreit die Öffentlichkeit schon danach, naja, was kommt jetzt und kann sie das wieder zeigen. Also es ist schon immer auch mit einem sehr großen Druck verbunden, auch wenn es eben positiv ist. Und das finde ich so im Privaten einfach wesentlich entspannter und wesentlich langfristiger, länger nachschwingender, ja.
Was machen Sie denn jetzt eigentlich? Also Sie haben ja schon eine Berufsausbildung während der Karriere auch gemacht, während der aktiven Karriere. Aber das fragen sich ja dann auch viele Sportler, was soll ich eigentlich danach machen? Was bin ich eigentlich? Ja. Ich bin Sportler vor allen Dingen oder ich bin Magdalena Neuner. Aber was heißt das eigentlich?
Also mir geht es da eigentlich schon manchmal so, also nachdem ich aufgehört habe, war mir erstmal klar, okay, jetzt die nächste Zeit bin ich erstmal Magdalena Neuner weiterhin vom Beruf. Und das war auch gut so. Und ich glaube, man soll auch ruhig davon profitieren, dass man viele Jahre lang so viel investiert hat und so erfolgreich war. Und ich glaube, das ist ja auch das Schöne, dass man danach eben noch von seinem Namen leben kann und das auch beruflich machen kann und so viele interessante Dinge erleben kann. Ich merke jetzt bei mir momentan so, ja, irgendwie würde ich schon gern nochmal so was Neues machen. Ich weiß aber auch, es ist jetzt nicht so der richtige Zeitpunkt dafür. Also für mich ist jetzt gerade das Thema Familie wahnsinnig wichtig und hat so die oberste Priorität. Und ich gucke schon immer mal und mache mir immer mal so ein bisschen Gedanken darüber, was passt denn noch zu mir? Also wer bin ich denn noch außer Magdalena Neuner? Was sind meine Interessen? Und so geht es ja anderen Sportlern auch. Also Sportler sind schon prinzipiell recht zielstrebige Menschen und Leute, die auch danach wieder was anpacken und sich jetzt nicht hängen lassen und was tun wollen.
Ex-Biathletin Magdalena Neuner zum Thema Vertrauen und insbesondere Selbstvertrauen auf dem Evangelischen Kirchentag. Bei bestem Wetter hat die 125. Kieler Woche bereits am Startwochenende viele Gäste angelockt, was der zweite Tag sportlich gebracht hat, dazu Norman Nawe.
Einer, der die traumhaften Segelbedingungen heute genutzt hat, ist Heiko Kröger vom Norddeutschen Regattaverein. Er liegt wieder einmal auf Kurs Kieler Wochesieg. Bitter für den Ostholsteiner, dass seine Bootsklasse 2.4 MR in der Aktive mit und ohne Handicap gegeneinander segeln den Status als paralympische Sportart mittlerweile verloren hat. Und das wird sich laut Kröger auch so schnell nicht ändern.
Also ich glaube, das sieht ganz schwierig aus. Aber in jedem Schlechten ist manchmal auch was Gutes. Im Grunde genommen haben wir hier in Kiel das erreicht, was man in anderen Sportarten oder in der Gesellschaft erreichen möchte, nämlich Inklusion. Hier haben wir sie, hier reden wir nicht mehr drüber. Also haben wir das eigentlich erreicht, was wir wollten.
Umso schöner für Kröger, wenn die Wettfahrten am Dienstag mit dem Kieler Wochesieg enden sollten. Und über den würde sich auch der Rekordgewinner Wolfgang Hunger freuen. Der Steuermann aus Strande bei Kiel liegt mit Vorschoter Holger Jess aus Eckernförde in der 505er-Klasse ebenfalls auf Rang 1. Hunger winkt damit der sage und schreibe 22. Erfolg vor Schicksee.
In Italien werden gerade Steuergesetze beschlossen, die Fußballstars in Italien mit Millioneneinkommen enorme Vorteile gewähren könnten. Italien holt in dieser Hinsicht gerade richtig zum großen Schlag aus. Und was bedeutet das für die Serie A und ihre Wettbewerbsfähigkeit? Dieser Frage ist Tom Mustroff nachgegangen.
Am 29. Juni, exakt zwei Tage vor Beginn des Sommertransfermarktes, will das italienische Parlament Steuervorteile für Ausländer sowie ins Land zurückkehrende Italiener verabschieden. Carlo Rombola, Rechtsanwalt und Steuerexperte in Rom, über die geplanten Steuererleichterungen.
Es soll Steuererleichterungen geben für 70% des Einkommens für italienische und ausländische Arbeitnehmer, darunter auch Sportler, die zuletzt mindestens zwei Jahre im Ausland waren und jetzt nach Italien kommen.
70% des Einkommens werden gar nicht versteuert. Ein Traum für Großverdiener. In der Zwischenzeit hat die Regierung nachjustiert und es sollen nur noch 50% des Einkommens in Italien von der Steuer ausgenommen werden. Aber dennoch behält die neue Steuergesetzgebung ihren Reiz für ausländische Spitzenverdiener.
Das Gesetz wird von Journalisten hier bereits Lex Conte genannt. Nicht wegen des Namens des Premierministers, sondern wegen des Fußballtrainers Antonio Conte, der von dieser neuen Regelung profitiert.
Conte, zuletzt drei Jahre in England, ist seit kurzem neuer Trainer bei Inter Mailand. Sein Gehalt soll 12 Millionen Euro betragen. Nach altem Steuerrecht hätte er diese 12 Millionen komplett versteuern müssen. Zum Höchststeuersatz von 43%. Das wären mehr als 5 Millionen Euro. Jetzt ist es nur noch die Hälfte. Profiteur ist vor allem der Arbeitgeber Inter Mailand. Der muss weniger Geld ausgeben, um Spitzenspieler oder Trainer zu verpflichten. Denn für die zählt in den Verhandlungen, was sie am Ende herausbekommen. Bedingung ist allerdings, dass die Person dann auch mindestens zwei Jahre in Italien bleibt. Der italienische Staat hält noch ein weiteres Steuergeschenk parat. Experte Carlo Rombola.
Es handelt sich dabei um ein alternatives Steuersystem, bei dem bestimmte Personen die Möglichkeit haben, eine feste Steuer von 100.000 Euro für maximal 15 Jahre auf alle Einnahmen im Ausland zu zahlen.
Das gilt für Personen, die 9 der letzten 10 Jahre im Ausland waren, jetzt aber nach Italien kommen. Das Gesetz, seit 2 Jahren schon in Kraft, heißt im Volksmund Lex Ronaldo. Denn Cristiano Ronaldo kann auf diese Art und Weise alle seine Einkünfte aus seinen eigenen Firmen, aus den Werbeverträgen und aus den Immobilien im Ausland für vergleichsweise läppische 100.000 Euro abgelten. Allein sein Werbevertrag mit Nike soll 24 Millionen Euro schwer sein. Mit 100.000 Euro aus dem Steuerschneider zu sein, war wohl einer der Gründe, warum der Portugiese im vergangenen Jahr bei Juventus anheuerte. Aber ist das gerecht, dass ein Land Steuererleichterungen für Einkünfte in einem anderen gewährt und dieses Land dann komplett leer ausgeht?
Den Konflikt sehe ich auch. Aber die italienischen Gesetze folgen lediglich einem Weg, den andere Nationen schon beschritten haben. Mir kommt da die Lex Beckham in Spanien in den Sinn.
Mein Steuerexperte Carlo Rombola. Steuervorteile gewähren ist tatsächlich gerade en vogue, gerade in Europa. 2003 folgte David Beckham, damals der global am besten vermarktete Fußballprofi, dem Lockruf der spanischen Steuererleichterungen. Das nach ihm benannte Gesetz sah einen Steuersatz von nur 24% für Höchstverdiener vor. Für Einnahmen aus dem Ausland gab es die sensationelle Flat Tax von 0 Euro Steuern auf alle Einkünfte. Die Lex Beckham ist mittlerweile modifiziert. Mit einer Ausnahmeregelung konnte Cristiano Ronaldo aber noch bis 2015 davon profitieren. Als dann der spanische Fiskus mehr von ihm wollte, erschien ihm Real Madrid nicht mehr als die ganz tolle Adresse. Gemacht wurden solche Gesetze allerdings nicht ausdrücklich für Fußballmillionäre, auch nicht die in Italien. Cristiano Novazio, Anwalt und Sportrechtsexperte aus Mailand.
Grundsätzlich dienen diese beiden Gesetze dazu, Anreize für die Rückkehr von Kapital und Personen zu schaffen. Das letzte vor allem, um Fachkräfte anzuziehen.
Fachkräfte wie Ärzte oder Wissenschaftler. Es profitieren aber vor allem die Fußballstars. Und die Frage ist, werden die Steuererleichterungen den Transfermarkt beeinflussen? Carlo Rombola.
Ganz klar, wenn das Gesetz verabschiedet wird, dann erwarte ich einen noch größeren Transfermarkt als in der letzten Saison.
Und gewinnt die Serie A dadurch an Qualität? Cristiano Novazio.
Ganz sicher wird dies ein Vorteil sein. Man muss aber aufpassen, dass man die 2-Jahres-Frist auch einhält. Sonst verliert man alle Einsparungen.
Conte dürfte also mindestens 2 Jahre bei Inter voll machen. Ob als Cheftrainer oder nur als freigestellter Coach, hängt allerdings von den Erfolgen ab. Cristiano Novazio sieht noch andere Effekte der Lex Conte für die Clubs der Serie A.
Die italienischen Clubs könnten versucht sein, junge Spieler für 2 Jahre ins Ausland zu verleihen, sie danach nach Italien zurückzuholen und von den Steuervorteilen zu profitieren.
Ein neuer Submarkt also und ein Versuch der Serie A, einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. In Spanien funktionierte das bereits. 2006, 2,5 Jahre nach Einführung der Lex Beckham, begann die spanische Dominanz im europäischen Fußball. 8-mal gewannen seitdem spanische Clubs die Champions League. In der Europa League gab es seit 2004 sogar 9 spanische Titelträger. Die Steuergesetzgebung könnte ihren Beitrag dazu mitgeleistet haben. UEFA und EU sind gefragt, um diese Wettbewerbsverzerrung zu beenden.
Tom Mustroff über das Steuerparadies Italien für Fußballmillionäre. Vor gut einer halben Stunde haben wir nach München geschaut zum Basketballspiel Bayern München gegen Alba Berlin. Und da lagen die Berliner noch gut vorne. Jetzt ist es richtig knapp geworden, Florian Hecht.
Nachdem er in den ersten 20 Minuten so gut wie überhaupt nicht zu sehen war, da hat man sich wirklich gewundert. Er und auch der finnische Nationalspieler Petteri Kopponen, von denen man so viel erwartet hatten, völlig neben der Spur. Immer noch nicht entschieden, wer Ballbesitz bekommen wird. Die Schiedsrichter besprechen sich. Da noch schauen wir noch einmal auf den Monitor. Das macht die Sache natürlich extrem spannend. Bester Werfer momentan auf Seiten des FC Bayern Basketball, Wladimir Lucic, der eben diesen letzten Dreier versenkt hat. Auf der anderen Seite bei Berlin. Vor allem Peyton Siva, der Amerikaner, der Aufbauspieler, der vor allem im dritten Viertel, als die Bayern ihre Aufholjagd erst einmal schon starteten, immer wieder einen guten Wurf genommen hat. Ein Dreier, ein Zweier, nur bei den Freiwürfen. Da lief es für ihn nicht so und das könnte sich jetzt am Ende dieses Spiels rächen. 40,9 Sekunden auf der Uhr. Danilo Bartel, der Kapitän der Bayern, im Gespräch mit einem der Schiedsrichter. Nur Robert Lottermoser, er ist derjenige Mann, auf den alle Augen gerichtet sind. Und der entscheidet jetzt in dieser Sekunde Ballgewinn für Alba Berlin. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Da regen sie sich auch beim FC Bayern Basketball, die in diesem Spiel mehrmals schon mit diesem Schiedsrichter, naja, ich würde sagen, gehadert haben. Egal, der Ball im Spiel bei Berlin. Das ist Luke Sigma, der Amerikaner, weit hinter der Dreier. Jetzt Peyton Siva raus auf Sigma. Der versucht zum 1 gegen 1 gegen Williams. Setzt sich da durch, aber Williams mit dem Rebound. Jetzt bleiben noch 22 Sekunden. Die Halle kocht. Die Halle tobt, der Ball schon im Vorfeld. Mijatovic, der Flügelspieler der Bayern, der auch heute richtig gut getroffen hat, zumindest zu Beginn des Spiels, er lässt die Zeit herunterspielen, holt sich sein Center, Danilo Bartel. Jetzt mit dem Ballverlust, was ist das denn? Aber die Bayern noch einmal mit dem Ball gewinnen und den Treffer. Aber der zählt nicht. Der zählt nicht. Spiel unterbrochen und es gibt Verlängerung. Denn es steht 76-76 und die Uhr war abgelaufen, bevor Derek Williams diesen Wurf in den Korb gemacht hat. Und Verlängerung! 76.
Ja, diese Verlängerung 76-76 beim Spiel zwischen Bayern München und Alba Berlin Basketball. Es geht um die deutsche Meisterschaft. Es ist das dritte Spiel. Bayern liegt 2-0 vorne und wer drei Spiele gewonnen hat, der ist deutscher Meister. Es ist also spannend und eng. Wir werden es nur in dieser Sendung nicht mehr mitbekommen. Wir schauen nochmal ganz kurz nach Frankreich. Da ist das Achtelfinalspiel England gegen Kamerun mit 3-0 zu Ende gegangen. Eine kuriose Partie, das mit einem indirekten Freistoßtor begann. Der Videobeweis wurde oft in Anspruch genommen. Es gab viel Diskussion. Die Kameruninnen wollten das Spiel schon abbrechen, als den Engländerinnen dann nach einem Videobeweis ein Tor zuerkannt und ihnen eins aberkannt wurde. Und dann gleich ab 21 Uhr trifft Gastgeber Frankreich auf Brasilien und auch um 21 Uhr beginnt das U21-Spiel der deutschen Mannschaft. Das ist bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino. Das Spiel ist gegen Österreich. Ein Unentschieden reicht schon für das Erreichen des Halbfinals. Das war Sport am Sonntag mit Jessica Sturmbeck. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.